Hattet ihr schon mal so einen Blackout?
Ja.
Mehrfach?
Ja. Also ich habe es bisher tatsächlich immer an die Oberfläche geschafft, was gut ist. Aber eben diese kritischen 15 Sekunden waren dann manchmal für mich schon zu kritisch, sodass ich dann in den Armen meiner Sicherungstaucher aufgewacht bin. Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ich merke das schon, dass dann das Sichtfeld geringer wird. Alles wird so ein bisschen verschwommener, dunkler gefühlt. Also so von außen her im Sichtfeld irgendwie immer dunkler wird. Das ist für mich so ein ganz krasses Anzeichen, dass bei mir gleich die Lichter ausgehen. Ja.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Bei dieser Folge handelt es sich wieder um einen Ocean Talk. Zu Gast ist Deutschlands tiefste Frau, Jennifer Wendland. Sie hält alle nationalen Rekorde und hat sogar einen Weltmeistertitel im Freitauchen gewonnen. Mit Lukas als Co-Moderator, der natürlich auch begeisterter Freitaucher und auch Freitauchlehrer ist, waren wir hier total tief drin in der Freitauchmaterie. Wir sprechen mit den beiden über die Unterschiede zwischen Rekordetauchen, was Jenny in der absoluten Weltspitze getan hat, und dem Tauchen, um den Ozean zu entdecken, wofür Lukas eher steht. Wir sprechen über Blackouts, wir sprechen über Doping im Freitauchen. Das ist da tatsächlich ein Riesenthema, hatte ich gar nicht gedacht. Und natürlich wollte ich von Jenny wissen, ob sie auch versucht war, die Grauzonen, die es da gab, auszunutzen. Wir werden Lukas und Jenny darüber schwärmen hören, welche Benefits das Freitauchen auch in das normale Leben außerhalb des Wassers trägt. Und Jenny verrät uns, wovor sie eigentlich Angst hat. Die Tiefe, die ist es jedenfalls nicht mehr. Wie ihr wisst, gibt's den Ocean Talk auch im YouTube-Format. Das heißt, ihr könnt euch auf dem Link, der ganz oben in den Shownotes steht, dieses Gespräch auch anschauen. Und zwar in einer deutlich längeren Variante. Denn dort findet ihr auch eine sehr ausführliche Analyse eines Weltrekord-Tauchgangs, den Jenny gemacht hat und der auf Video aufgenommen wurde. Ich mache noch einen kleinen Disclaimer. Und zwar hatten wir tatsächlich mit der Aufnahmetechnik ein paar Probleme und der Sound war nicht ganz so hundertprozentig. Falls ihr das also hört, sorry dafür. Und falls ihr das nicht hört, dann ein Riesendankeschön an Paul Timmich, der sich um genau solche Probleme immer kümmert. So, wir springen mal mitten rein ins Gespräch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Ocean Talk mit Jennifer Wendland.
Werbung. Wir alle lieben es, spannende Geschichten vom Meer zu hören. Leider gibt es neben den großen Abenteuern aber auch sehr tragische Geschichten, die sich auf See abspielen. Denn jeden Tag riskieren Menschen ihr Leben, weil sie aus ihrer Heimat fliehen müssen. Weil es an sicheren Fluchtrouten fehlt, steigen Männer, Frauen und Kinder in überladene Boote, die alles andere als seetüchtig sind. Jedes Jahr ertrinken Tausende von ihnen im zentralen Mittelmeer. Es ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, es ist im internationalen Recht verankert, Menschen in Seenot zu retten. Leider versagt die Staatengemeinschaft in dieser Aufgabe. Darum hat sich 2016 Mission Lifeline gegründet und war seither an der Rettung von hunderten Menschenleben beteiligt. Um weiterhin dort zu sein, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird, brauchen sie nun ein neues Rettungsschiff. Jeder Beitrag zählt, damit sie ein passendes Schiff kaufen und auch ausstatten können. Darum bitte ich euch, Mission Lifeline jetzt mit einer Spende zu unterstützen. Auf www.mission-lifeline.de findet ihr weitere Infos und die Möglichkeit zu spenden. Also, setzt ein Zeichen für Menschlichkeit und rettet mit eurer Spende Leben. www.mission-lifeline.de.
Welche Rekorde bedeuten dir besonders viel?
Also, ich glaube, es ist in der Regel immer so dieses, was zum ersten Mal gemacht zu haben. Ne? Also der erste Rekord, den man gemacht hat oder einen,
was
auf den man vielleicht... das ist tatsächlich eine gute Frage. Der erste war im See und zwar in variablem Gewicht. Ich glaube, es waren irgendwie 46 Meter oder so. Ja, das war mein allererster deutscher Rekord.
Okay. Und jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest noch sagen, Sachen, die zum ersten Mal gemacht sind, welche Rekorde sind noch besonders?
Genau, oder wo man lange eben drauf hingearbeitet hat. Oder die dann kommen, obwohl man nicht drauf hingearbeitet hat.
Die dich einfach überraschen.
Genau, die einen überraschen. Ja.
Okay, okay. Nur um das mal so einzuordnen, ich hoffe, die Zahlen sind noch aktuell, die ich hier habe. Dein Rekord Constant Weight, also wo du mit einer Finne runter tauchst und mit demselben Gewicht wieder hoch, bist du auf 102 Meter getaucht. Und dein tiefster Tauchgang, No Limits, sind 117 Meter. Da fährst du mit dem Schlitten runter und lässt dich am Ende auch wieder hochziehen.
Ja.
Ja. Wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet und die darfst du jetzt beantworten.
Ja, gerne.
Freediving im Wettbewerb oder einfach nur Freitauchen aus Spaß?
Freitauchen aus Spaß.
Eine oder zwei Flossen?
Oh, das ist eine ganz gemeine Frage. Zwei Flossen.
Ja, yes. Freitauchen im Freiwasser oder am Seil?
Wenn es tief gehen soll, definitiv am Seil.
Okay, schade.
Tauchen innerhalb oder außerhalb deiner Komfortzone?
Innerhalb meiner Komfortzone.
Gibt es da auch Ausnahmen?
Die passieren dann aus Versehen. Man muss ja entspannt sein für so einen Tauchgang. Und wenn der wirklich weit außerhalb der Komfortzone liegt, dann wird das kein entspannter Tauchgang. Und dann ist der eigentlich auch zum Scheitern verurteilt.
Hast du da mal Erfahrung gesammelt? So gerade am Anfang, wo du dachtest, ach komm, ich mach noch mal und dann...
Ja, klar. Oder man wollte unbedingt endlich mal die 60 Meter schaffen, ja.
War das für dich so eine magische Grenze, 60 Meter?
Ich glaube, jede so runde Zahl ist irgendwie eine magische Grenze. Also du arbeitest dich ja voran. Am Anfang sind es die 20, irgendwann die 30, dann die 40, dann die 50 und so geht es halt weiter. Und ich weiß, an einem gewissen Punkt waren es für mich die 60, die ich in dem Urlaub gerne noch machen wollte. Das ist halt nicht so gut, weil man sich dann einfach unter Druck setzt. Ich glaube, es hat am Ende geklappt, aber ich erinnere das nicht als sehr schönen Tauchgang.
Ja, entspannt außerhalb der Komfortzone sein kann auch Wahnsinn grenzen. Also.
Da müssen schon alle Bedingungen für stimmen, damit das geht.
Ja. Ja, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zurück. Training im Wasser oder auf dem Rad?
Oh, ich werde dir immer gemeiner. Im Wasser.
Ein Glück. Blue Hole oder Mittelmeer?
Mittelmeer.
Wir haben ja, du und ich, irgendwo eine gemeinsame Schnittstelle. Ja. Denn ich kann mich noch erinnern, dass ein gemeinsamer Instructor von uns, und zwar der Andreas Papp, damals, als Apnoe-Tauchen noch nicht so populär war in Deutschland, als es da nur ein paar Instruktoren gab, kann ich mich erinnern, wie wir im Dive for Life abends nach so einem Trainingstauchgang uns im Kubaner eingefunden haben. Und der Andreas dann in seiner alten Manier da stand und sagte, und Leute, das hier, das ist die Jenny. Und die Jenny, die hat ihren ersten Wettkampf und aus der wird mal eine ganz große. Und das war das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, mich kennengelernt habe. Und dann total spannend, was sich in der Zeit entwickelt hat. Also nicht nur in deiner Karriere, sondern um das vielleicht mal einzuordnen, das Freitauchen war ja zwar zugänglich, wenn man wirklich nachgesucht hat, Instruktoren gesucht hat und so weiter, aber es war bei weitem nicht, ich sage jetzt mal, das, was es heute ist.
Ja, unsere Anfangszeit war noch wild, würde ich sagen.
Ja, kannst du mal beschreiben, also wie so dein Weg in diese Szene war und auch wie Freitauchen sich seitdem hin zu der Tatsache, dass du Weltmeisterin bist und das Publikwirt in Deutschland entwickelt hat?
Ja. Vielleicht noch eine Sache, damit wir sie nicht vergessen. Bei meinem ersten Rekord, da warst du ja sogar Sicherungstaucher.
Ja, stimmt.
Genau, da warst du ja sogar dabei.
In
der Kälte.
Das war aber, wild, ja.
Ja, genau, das war eine spaßige Geschichte. Ja, aber die Anfangszeit des Freitauchens, also da ging eigentlich alles im Wesentlichen über die Instruktoren, weil es im Internet noch nicht so viel Wissen verfügbar gab. Also YouTube war noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Es gab hier so ein Forum, also das internationale, dieses Deeper Blue Forum gab es schon. Da konnte man sich so ein bisschen was rauslesen. Es gab auch damals ein deutsches Forum, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da konnte man sich so ein paar Infos suchen oder mal Fragen stellen. Aber es war halt viel Selbstexperimente, so ein bisschen aufs Bett legen und gucken, was eigentlich geht, was funktioniert und was nicht. Es gab damals auch nur zwei Atemtabellen, entweder die Standard-CO2 oder die Standard-O2-Tabelle und dazwischen irgendwie nicht viel. Von Pooltraining hatte gefühlt niemand irgendeine Ahnung, also es war schon spannend und ich glaube, für mich war einfach der entscheidende Punkt am Anfang, erstmal die Leute zu finden, die überhaupt Ahnung haben und von denen es sich lohnt zu lernen, da Zeit zu investieren und von denen zu lernen.
Ja. Also es gibt für die, die mit dem Freitauchen noch nicht so vertraut sind, das Freitauchen mit einem Atemzug in Deutschland kann man lernen. Da kann man sogar als Anfänger relativ schnell große Erfolge verzeichnen. Also 10, 20 Meter zu ertauchen, ist dann nicht die allergrößte Challenge. Aber damals war halt so eine Schallmauer dann irgendwie, dass ab den 40 Metern, 50 Metern es ganz wenige in Deutschland gab, die erstens diese Tiefen kompetent erreichen konnten regelmäßig und zweitens das auch vermitteln konnten, wie es dann von da aus in größere Tiefen geht. Und du hast wahrscheinlich relativ schnell auch so ein Limit erreicht, was die Expertise hierzulande angeht, die man dann dafür braucht. Wie hast du dann sozusagen den Schritt dann hin zu solchen Rekorden und zum Profibereich dann gefunden? Was hast du da gemacht? Mit wem musstest du dich vernetzen?
Also ein entscheidender Schritt war eigentlich, weil ich kam halt aus dem Unterwasser-Rugby und habe am Anfang tatsächlich auch eigentlich Poolwettkämpfe gemacht, weil in Deutschland gab es auch nicht viele Alternativen. Es gab einmal im Jahr einen Wettkampf, der war halt Streckentauchen, aber so Tieftauchwettkämpfe gab es eigentlich in Deutschland überhaupt nicht. Von daher habe ich damit angefangen. Und irgendwann meinte halt Andreas Papp zu mir, ja, warum machst du eigentlich kein Tieftauchen? So, ich so, ja, warum ein bisschen Angst vor der Tiefe gehabt damals, ne? Er meinte so, ja, dann geh zu Marco Nonnes, der bringt dir das bei. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil...
Im Roten Meer in Ägypten.
Genau, es war in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Und der hat sich halt wirklich Mühe gegeben zu verstehen, also wo steht jeder Einzelne und was braucht der eigentlich, um sich erstmal im Wasser wohlzufühlen und dann eben in die Tiefe zu tauchen. Also der war halt weniger so Technik fokussiert, sondern wirklich darauf fokussiert, dich mental an den Punkt zu bringen, wo du es einfach auch schaffst, loszulassen, all deine Erwartungen, all deine Hoffnungen, sondern dich wirklich auf den Tauchgang konzentrierst und ja, ihn dann auch lernst zu genießen.
Eine Sache würde mich nochmal total interessieren, bevor wir uns zu sehr von diesem Zeitpunkt entfernen. Wann war das ungefähr, als ihr beide euch dann kennengelernt habt und selbst noch so am Anfang eurer...
2014 würde ich schätzen.
2014, okay. Ja, ich möchte gerne, dass ihr einmal gegenseitig erzählt, wie habt ihr die andere Person vor 10 Jahren wahrgenommen?
Weil ich meine,
jetzt seid ihr ja beide irgendwie in eurem Bereich total angekommen und man sagt so, wow, cool. Wie war das vor 10 Jahren? Wer wart ihr da? Wie hast du damals Lukas erlebt?
Ja. Also es verschwimmt bei mir halt zwischen dieser Situation Dive for Life, Rekordgeschichte mit Safety, wo ich mich gefragt habe, warum kommt der hierher, um Safety zu machen und nicht selber zu tauchen? Der kann auch selber tief tauchen irgendwie. Und das für mich damals noch so ein Rätsel. So, warum taucht der nicht selber hier irgendwie einen Rekord? Und dann kam als dritter Moment eben noch, dass wir zusammen auf einer Segeltour waren.
Oh ja.
Im Mittelmeer. Und da haben wir uns, glaube ich, erst so wirklich kennengelernt. Mhm. Und da war mir schon klar, dass er eigentlich überhaupt nicht so Richtung Wettkampf tickt, sondern ihn einfach die Welt da draußen, das Meer interessiert und was da so ja, kreucht und fleucht.
Und was war das für ein Typ? Man hat doch so ein Gefühl von Menschen, wenn man die zum ersten Mal sieht. Und wenn du Lukas 2014 so vielleicht, bevor du ihn so richtig kennengelernt hast, was war so dein Bauchgefühl?
Ja. Also offen, neugierig und jemand, der weiß, wo er hin möchte. Also okay. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass er auf jeden Fall das mit dem, ja, ich weiß gar nicht, ob du damals schon studiert hast oder das auf jeden Fall durchziehen würde. Ja.
Mhm. Und andersrum, wie ist Jenny?
Ist gut bei weggekommen jetzt. Ja. Unverändert, also äußerlich wie auch im Freitauchanspruch.
10 Jahre später.
Genau. Ja. Tatsächlich, als der Andreas das damals gesagt hat und gesagt hat, die Jennifer ist eine gute, der hatte immer einen guten Blick für Menschen. Und dann war das sofort so, okay, das muss jemand sein, der sehr gut taucht. War ja auch zu sehen, ne, wenn man dann mal gemeinsam getaucht ist. Und als wir dann in Hemmo die Rekorde gemacht haben, wo ich Video und Kamera gemacht habe und dann Safety, weil ich das einfach eine coole Aktion fand, hatte von all dem nicht so viel Check, aber habe es dann halt gelernt. Da habe ich sofort gemerkt, okay, das ist eine Person, die ist willensstark. Aber dadurch, dass deine Schwester auch mit dabei war, hat man auch so ein bisschen sehen können, dass du trotzdem sehr bodenständig bist und da versuchst auch in Tune mit deinen Gefühlen zu sein und das nicht zu machen, nur aus so einer Ego-Geschichte. Das fand ich ziemlich sympathisch. Ja, und die Segeltour, die war tatsächlich so ein bisschen so ein Super-GAU, weil das wurde organisiert von zwei sehr erfahrenen Freitauchmeistern. Unter dem Gesichtspunkt, dass man Freitauchen gerade auch für Deep Diving lernen sollte. Und wir waren auf dieser Tour und die beiden Herren haben eigentlich die ganze Zeit nur von sich selber geredet und dann Dinge vermittelt, die für mich relevant waren, also in Form von Freitauchen, um mit Tieren zu interagieren, zu entspannen. Und für Jenny war das, glaube ich, eine der frustrierendsten Erfahrungen überhaupt, weil sie dort hingekommen ist mit der Erfahrung, wow, ich lerne jetzt hier Deep Diving. Und am Ende hat sich herausgestellt, das war eigentlich nur 7 Tage heiße Luft und Spaß tauchen. Und das war der Moment, als wir dann in diesem Hafen saßen. Das war auch noch dein Geburtstag damals. Und da hat Jenny sich nicht getraut zu sagen, dass es ihr Geburtstag ist, weil die Leute auch einfach...
Also es waren nicht unbedingt Leute, mit denen ich meinen Geburtstag feiern wollte.
Ja. Und,
das hört sich irgendwie schlimm an.
Und dann sah ich, wie sie da frustriert saß. Aber auf der anderen Seite war das auch total beeindruckend zu sehen, dass alle anderen Leute sich, und mir selbst inklusive, sich von diesen zwei Namen und Schalala haben beeindrucken lassen. Und bei Jenny hattest du gemerkt, die hat schon nach 2 Tagen abgehakt und gesagt, okay, ich werde hier wahrscheinlich nicht das lernen, was ich lernen möchte. Und im Kopf war eigentlich schon so die Planung für, wo ist das nächste professionelle Camp, wo ich hin muss, weil das ihr nicht gereicht hat. Und als ich diesen Frust damals gesehen habe, wusste ich, okay, die Frau ist bestimmt da, viel, viel weiter zu gehen als das, was wir da in der Runde gemacht haben auf dem Segeln. Ja.
Ein lustiger Moment fällt mir zu Saturn noch ein. Ich weiß noch, da sind die beiden dann los und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt Abendessen holen, ne, und sind dann mit der Harpune da raus.
Genau, ja.
Und die kam, glaube ich, mit 2 so kleinen Fischchen zurück. Also Abendessen war es definitiv nicht. Das war schon so, ja gut, das sind sicherlich Profis.
Die guten alten Zeiten, genau.
Eine Frage wird mich noch interessieren. Sie hat gesagt, warum macht er denn eigentlich nicht selbst Rekorde? Der kann ja auch tieftauchen. Was ist der tiefste Tauchgang, den du bisher gemacht hast?
Das sage ich deswegen nicht öffentlich, weil ich noch ausbildender Instructor bin. Und ich persönlich da nichts von halte, wenn Instruktoren mit ihren Bestzeiten öffentlich gehen, weil das manchmal dazu führen kann, dass Taucher, die von dir lernen wollen, dann ab einer gewissen Tiefe so in einen Wettkampf treten wollen. Und deswegen ist mein Deal immer mit all meinen Schülern, die tiefer getaucht sind als ich selber oder in diese Tiefen vordringen, denen sage ich meine Tiefe und sage, so, jetzt bist du bereit, Flüge zu werden und versuche sofort die Leute, die kompetitiv werden wollen, zu anderen Instruktoren zu bringen, wie auch vielleicht Jenny, die da eine Expertise haben. Und dadurch, dass Tieftauchen das nicht für mich war, ist es das nicht.
Ja.
Ich würde mal sagen, jeder Instructor sollte per Stehgreif nachts in der Lage zu sein, wenn du aufwächst und du sagst, jetzt musst du tauchen, 40 Meter zu machen. Das ist, glaube ich, schon so eine Tiefe, die da jeder beherrschen sollte. Aber das war nicht...
Genau, locker und nicht als PB.
Genau, ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf.
PB, Personal Best.
Ja.
Genau, ja.
Vielleicht kannst du trotzdem nochmal so ganz kurz einordnen, was bedeutet es wirklich, in diese krassen Tiefen zu gehen? Also wo unterscheidet sich das nochmal von dem Freediving, wie du es vielleicht betreibst?
Ich glaube, ich beschreibe das mal so grob bis zu den Tiefen, die für uns relevant sind. Und dann übergebe ich an Jenny dann ab den Tiefen.
Okay.
Also ich würde mal sagen, dass alles, was 10 Meter angeht, ist für einen absoluten Anfänger total erreichbar. Solange der Druckausgleich funktioniert, ist das wirklich, sind das realistische Tiefen. Wenn man dann bis 20 Meter taucht, muss man vielleicht schon mal 2-3 Mal trainiert haben und auch empfiehlt sich immer einen Kurs zu machen, aber dann mit so einem Einsteiger fortgeschrittenen Kurs kann man diese Tiefen erreichen. Und dann bin ich der Meinung, alles, was dann so zwischen 20 und 40 Meter liegt, ist dann eigentlich eine Sache von generell guter körperlicher Gesundheit und dann, dass man einfach über 2-3 Jahre entsprechend trainiert, Druckausgleich, Technik etc. zu machen. Und dann ist man so in so einer Tiefe von 40 Metern, die man als ein erfahrener Freitaucher erreichen kann. Und dann ab den 40 Metern, je nachdem ob Männlein und Weiblein, da sind auch nochmal so ein paar Unterschiede, aber tendenziell ab den 40 Metern, da erfordert es dann tatsächlich dann schon konzentriertes Training, was die Druckverhältnisse und den Druckausgleich angeht, was die Technik angeht. Da kann man bis 40, 50 Meter noch viel wettmachen durch Körperlichkeit, durch Stärke, durch Fitness. Aber sobald man dann nördlich der 50 Meter ist, in den meisten Disziplinen muss man dann natürlich schon mehr arbeiten. Und ab den Tiefen würde ich dann mal an dich übergeben.
Ja, also bis dahin volle Zustimmung. Ich glaube, die wesentlichen 2 Dimensionen oder 3 Dimensionen, die noch dazukommen, fangen wir mit dem ersten an, was, glaube ich, selbstverständlich ist. Es bleibt halt ein kontinuierlicher Lernprozess, dass du all deine Fähigkeiten, sei es jetzt Flossentechnik oder Druckausgleichstechnik, ja, dass du die einfach auch immer verbesserst. Der zweite Punkt ist Standardisierung. Ja, du willst nachvollziehbar standardisierte Tauchgänge haben, damit du einfach weißt, den Tauchgang kann ich jederzeit machen. Ja, und davon ausgehend kannst du nach und nach eben ausbauen, deine Leistungsfähigkeit, und kommst eben nicht in diese Gefahr, so wirklich weit aus deiner Komfortzone rauszukommen oder eben auch aus der Zone raus, die noch sicher für dich ist. Ja, also das ist, glaube ich, auch extrem wichtig zu standardisieren und wirklich zu wissen, was man da macht und vor dem Lostauchen zu wissen, was passiert quasi jeden Meter. Und dass man aber auch, selbst wenn eine Strömung kommt oder was auch immer, immer noch in der Lage ist, diesen Tauchgang zu machen. Ja, das muss man ja wissen. Und da knüpft direkt eigentlich der dritte Punkt an und das ist das mentale Training. Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie wichtig dieser mentale Aspekt ist. Es wird zwar immer gesagt und dann höre ich aber von Schülern immer, ja, aber ich bin ja entspannt. Ich so, nee, ich weiß, was entspannt ist. Ich weiß auch, wie entspannt aussieht. Ja, wenn ich deinen Arm da antitsche und da bewegt sich nichts, dann war der nicht entspannt. Ja, also das Thema Entspannung für mich war tatsächlich so eine evolutionäre Geschichte, die einfach Jahr für Jahr tatsächlich besser wurde. Also jedes Jahr finde ich für mich selbst raus, ah ja, es geht noch entspannter, als ich letztes Jahr dachte. Ich dachte schon letztes Jahr, mehr Entspannung geht nicht. Aber man findet immer wieder noch, weiß nicht, einen Muskel, den man noch entspannen kann, wo man in der Vergangenheit noch nicht drauf geachtet hat. Oder, weiß nicht, dann hat man vor ein paar Jahren keine Anspannung im Nacken gehabt und plötzlich kommt die irgendwie her, die muss man dann wieder rausarbeiten. Also solche Themen einfach. Bewusste Körperwahrnehmung und dann eben auch mental zu arbeiten, an dem Thema Erwartungen und so weiter, ne? Dass man einfach das besser im Griff hat. Aber es ist halt ein jahrelanger Lernprozess dann.
Und ich glaube, dass wenn man dann in die Tiefen vorstoßen möchte, um die 100 Meter, gerade bei den Frauen auch schon so um die 90 Meter, ne, 80 Meter, da ist man ja auch schon eine Weltspitze in dem Bereich, je nach Disziplin. Und das gibt dem Freitauchen einen entscheidenden Vorteil. Und zwar hat man auch bei einigen der Urgesteine des Freitauchens, also ob das Enzo Mallorca oder Jacques Mayol war, die das Freitauchen in den 70ern vorangetrieben haben, 70er, 80er Jahre. Dadurch, dass Entspannung so eine wichtige Rolle spielt, ja, die Atmung fährt langsam runter, der Herzschlag fährt runter, das Nervensystem fährt runter. Das bedeutet alles, ich verbrauche im Ruhezustand weniger Energie. Und so wenig Energie wie möglich im Ruhestand zu verbrauchen, ist eigentlich das Ziel, was Jenny verfolgt, um dann so einen Weltrekordtauchgang zu erreichen. Der Vorteil ist aber, dass Entspannung auch was mit Standardisierung und mit Erfahrungswerten und Komfortzone zu tun hat. Und das ist einer der Gründe, wieso im Freitauchen das Peaking von Athleten, das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich verschieben, aber in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht lag, wie bei manch anderen Sportarten, so zwischen 18 und 27, sondern dass auch Athleten mit dem Älterwerden und mit dem Erfahrungssammeln Leistung erbringen. Und das betont auch nochmal, dass im Freitauchen sich Zeit lassen, um eine Entwicklung zu durchlaufen, unglaublich wichtig ist und man nicht von 0 auf 100 in eine Weltspitze vordringt, was, glaube ich, auch bei dir der Fall war, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall das Thema mentale Reife, würde ich es jetzt auch mal nennen. Das spielt ja definitiv eine Rolle und das ist natürlich was, das kann man auch lernen, daran kann man arbeiten. Ne? Also man kann natürlich sich hinsetzen und warten, bis man von alleine alt und weise wird. Oder man arbeitet halt bewusst dran, da gibt es Methoden und Techniken. Ich glaube, das ist was, was auch jeder, der zumindest das wettkampftechnisch machen möchte, auf jeden Fall nutzen sollte. Und wenn man dann nochmal eine Perspektive auf die Tiefe an sich legt, also hat es für mich, ich würde sagen, so grob ab 70, 80 Meter eigentlich keinen Unterschied gemacht, was genau die Tiefe ist, sondern ob der Prozess besser war, ob der Tauchgang besser war, ob ich besser vorbereitet war. Das hat halt den größeren Unterschied gemacht. Also man versucht halt nach und nach den Kopf zu befreien von diesen Zahlen, weil sobald man diesen Zahlen zu viel Bedeutung gibt, dann kommt wieder Nervosität. Ja, also das versuchst du so ein bisschen auszublenden, einfach zu gucken, ich mache den perfekten Tauchgang und wenn ich den mache, dann kommt auf jeden Fall auch das Ergebnis dabei raus, was ich geplant habe.
Ja, dann lass uns doch mal bei so einem perfekten Tauchgang direkt rein. Gucken kannst du einmal.
Wer hiermit abtauchen möchte, der sollte unbedingt auf den Link in den Shownotes klicken. Und dort wird wirklich in allen Details dieser Tauchgang besprochen und ihr werdet eine ganze Menge über das Freitauchen lernen. Wir für diese Podcast-Folge springen aber beim Auftauchen wieder ran, denn da entscheidet sich für Jenny, ob sie diesen Weltrekord schafft und sogar zur Weltmeisterin wird.
Und das machen wir jetzt hier zum Glück.
Ja, genau. Und dann ist große Party. Genau. Erzähl mal, was hat das für dich bedeutet, in dem Moment da
Rekord zu brechen? In dem Moment war es natürlich grandios, weil nach all dem, was ich durchgemacht habe in den Wochen davor, habe ich nicht gedacht, dass ich noch irgendwie eine Chance habe, diesen Tauchgang zu machen. Aber er ist ja dann, ja, ich habe all meine Kraft quasi zusammengenommen und es war auf Kante genäht, würde ich sagen. Hat also gerade eben geklappt.
Hattest du vorher gedacht, dass du es schaffst?
Ich dachte, es wäre einfacher.
Okay.
Also ich habe gedacht, so ja, 105 wäre riskant, aber wer hätte ungefähr das Ergebnis? Ich habe gedacht, 102 sind auf jeden Fall safe. War jetzt nicht ganz so safe, wie ich es erwartet hatte, aber zum Glück habe ich das Risikomanagement noch halbwegs im Griff gehabt in dem Moment. Von daher super glücklich natürlich, deutscher Rekord. Und nach mir kam halt noch eine Französin. Die hatte 104 Meter Tiefe angesagt, ist auch 104 Meter tief getaucht. Die ist aber tatsächlich, ich glaube, 5-6 Meter vor der Oberfläche bewusstlos geworden und damit disqualifiziert natürlich. Und somit hatte ich dann tatsächlich am letzten Tag auch noch meinen WM-Titel da mitgenommen und die Gesamtwertung gewonnen, was für mich halt eigentlich unmöglich war, nachdem, wie es mir, sagen wir mal, 2-3 Wochen vorher noch ging. Von daher absolute Erleichterung und Maximum rausgeholt, auf jeden Fall.
Ist das tendenziell bei dir passiert, dass du diese Leistung abgerufen hast, wenn du vielleicht schon einen Teil von der Hoffnung hast gehen lassen und eine niedrigere Erwartungshaltung hattest? Oder?
Also das kann definitiv eine Rolle spielen, ja, weil wenn du mit weniger Erwartungshaltung reingehst, dann machst du dir selber weniger Druck, dann bist du entspannter. Dann schläfst du auch vorher besser, weil du nicht so viel drüber nachdenkst und denkst, ja, wird schon oder so, ne? Und das kann definitiv eine Rolle spielen, ja.
Hattet ihr schon mal so einen Blackout?
Ja.
Du hattest einen Blackout? Ja. Mehrfach?
Also, ja. Also ich habe es bisher tatsächlich immer an die Oberfläche geschafft, was gut ist. Aber eben diese kritischen 15 Sekunden waren dann manchmal für mich schon zu kritisch, sodass ich dann in den Armen meiner Sicherungstaucher aufgewacht bin, ja.
Wie fühlt sich das an?
Also man ist ja erstmal bewusstlos, da fühlt man ja gar nichts.
Merkst du den Moment, wenn du merkst, oh scheiße, jetzt passiert's? Oder bist du wachst merkst, du auf und denkst, kommt. Oh.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Ich merke auf jeden Fall, dass es kommt.
Und wie viel früher? Oder weißt du das schon beim Auftauchen?
Nee, nicht zwangsweise. Nee.
Okay. Nee. Aber dann weißt du... Dann,
also wie ich viel weiß, früher? Dass es knapp wird, ne? Wie bei dem Tauchgang, den wir gerade gesehen haben. Wie knapp es wird, das weiß ich dann halt meist erst hinterher. Ne? Aber ich merke das schon, dass dann das Sichtfeld geringer wird. Alles wird so ein bisschen verschwommener, dunkler gefühlt. Also so von außen her im Sichtfeld irgendwie immer dunkler wird. Das ist für mich so ein ganz krasses Anzeichen, dass bei mir gleich die Lichter ausgehen. Ja.
Manche haben ein Klingeln im Ohr, anderen wird warm. Manche haben, das ist, glaube ich, bei jedem anders. Bei manchen Leuten ist es aber auch so, gerade bei Leuten, die nicht Profis sind oder viel getaucht sind, dass das einfach von jetzt auf gleich gung, dir die Birne abschaltet und dann bist du weg. Das heißt, man kann jetzt sich nicht darauf verlassen, dass man wahrnimmt, ach, jetzt gleich kommt es, sondern manchmal
ist es einfach weg. Vor allem ist es dann ja eh schon zu spät, wenn man das wahrnimmt.
Ja.
Ja, klar, in 99,9% der Fälle, ja.
Hast du schon mal einen Blackout?
Nee, ich hatte noch keinen Blackout. Ich habe... weil ich auch nie Rekorde getaucht bin und bei uns, wenn wir mit Tieren tauchen oder auch im offenen Ozean, einfach das Risiko, wenn wir einen Blackout erleiden, noch viel, viel höher ist, als wenn man das im kontrollierten Sportbereich hat.
Man muss
eine
ganz andere Sicherheitsmarge bei euch einhalten.
Genau. Ne?
Also ich habe da 4 Sicherheitstaucher und einen Arzt direkt auf der Plattform und direkt die Sauerstoffversorgung. Ich kann natürlich viel näher an meine Grenzen rangehen, als man es jetzt draußen in der freien Wildbahn könnte. Ne?
Genau, ja.
Vielleicht auf die Frage, wie es sich anfühlt. Also den Blackout an sich fühlst du ja nicht, weil du bewusstlos bist. Aber wenn du wiederkommst, für mich ist es in der Regel so erstmal eine leichte Orientierungslosigkeit, so von wegen, wo bin ich eigentlich? Und dann merkt man sehr schnell, okay, ich bin im Wasser, irgendwer hält mich fest. Und dann kommt sofort die Erinnerung wieder, ah ja, Tauchgang ist wohl nicht so gut gelaufen. Was aber, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass die Leute um einen herum Ruhe bewahren. Weil für mich kann ich sagen, wenn die Leute um mich herum dann so ein Chaos machen, dann habe ich überhaupt keine Lust, wieder zurückzukommen. Ja, also auch so eine Sache, die schreien dann rum, das ist ein super unangenehmes Gefühl. das kann, glaube ich, tatsächlich die Zeit verzögern, die dann einer braucht, um wieder zurückzukommen. Ja. Wichtig ist einfach ganz ruhig, das abzuhandeln, die Maßnahmen durchzuführen, die notwendig sind. Das hilft auf jeden Fall der Person, die wieder zu sich kommen möchte, enorm, wenn sie nicht im Chaos aufwachen muss. Und was auch eine ganz nette Sache ist, was die Safeties mittlerweile machen, dass wenn die Sonne scheint, dass sie die Hand quasi so halten, dass ich Schatten über den Augen habe. Weil das so unangenehm ist. Du kommst aus dem Nichts wieder und das Erste ist einfach nur Helligkeit. Von daher, das haben sie mittlerweile auch gelernt, uns da ein bisschen Komfort zu verschaffen.
Das ist unter den Rekordtauchern ist das gang und gäbe. Wenn man das erste Mal sieht im Freitauchen, dass jemand einen Blackout hat, das sollte auch nie angepeilt werden. Blackout sollte auch nie normalisiert werden. Das ist normal, weil wir da im Extremsportbereich sind. Dann ist das schon befremdlich, das am Anfang zu sehen. Und das macht für mich Freitauchen auch, oder hat es definitiv in meinem Leben auch zu einem der Erfahrungen im Leben gemacht, wo man Vertrauen zu anderen Menschen und den Tauchenden, mit dem man im Wasser ist, stark fördert. Weil du ähnlich wie, ich würde das mal vergleichen wie mit dem Klettern, da bist du auch in einer Abhängigkeit zu deinem Partner. Du tauchst niemals alleine, du solltest auch nie alleine klettern, außer du bist Alex Honnold, selbst dann ist das fraglich. Du versuchst jeden Tauchgang eigentlich so anzugehen, als ob du davon ausgehst, dass das der Tauchgang ist, auf dem was passiert. Und dafür hast du eine Person dabei. Und so passiert das, dass auch wir damals, ne, wir haben uns dann das erste Mal kennengelernt, dass wenn man dann 2-3 Mal miteinander taucht und Safety füreinander macht, ganz, ganz schnell eine enge Bindung entsteht, weil du für die 2-3 Stunden, die du freitauchst mit einer Person, du beim Tauchen super präsent und im Moment bist und weiß, dass du dein Leben in die Hände einer anderen Person gelegt hast. Und wenn du dann wechselst und du bist die Person, die an der Wasseroberfläche ist und die andere Person taucht, dann bist du die ganze Zeit präsent, weil du weißt, das Leben der anderen Person liegt in meinen Händen. Und das macht Freitauchen zu einer Sportart, in der wir zum einen diese Gefahren klar benennen müssen. Wir müssen da klar für trainieren. Also selbst die Anfänger werden vom ersten Kurs, das weißt du selber aus den Kursen, darin geschult, die Person richtig anzufassen und potenziell lebensrettende Maßnahmen zu vollführen. Und deswegen kann man zum einen Blackouts und sowas als ein Risiko darstellen, was negativ ist. Aber man kann es auch positiv framen und sagen, dass man dadurch ganz, ganz schnell viele nationale, internationale Freundschaften in kurzer Zeit schließt. Also vielleicht kannst du noch mal so...
Also kleiner Tipp für Leute, die Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden.
Ja. Vielleicht beschreib das doch noch mal, was das für eine Dimension macht, miteinander zu arbeiten.
Ja, also es ist ja wirklich definitiv so, der Blackout ist nie das Ziel. Aber wenn du an deine Grenzen gehst, wenn du die versuchst auszuloten, gerade so in den letzten Zügen zu einem Wettkampf oder dann im Wettkampf auch, dann kann halt auch mal was schiefgehen. Ja, und dann musst du eben wirklich darauf vertrauen, dass die Leute nicht nur willens sind, dein Leben zu retten. In der Regel wollen sie das ja schon. Du musst aber auch darauf vertrauen, dass sie das auch können und dass sie wissen, was sie tun. Ja, und das ist eben auch ein Vertrauen, was man mit einem Buddy auch zusammen gewinnen muss, wenn man zusammen tauchen geht. Ich meine, meinetwegen nur zu zweit im See. Man muss sich da einfach darüber im Klaren sein, dass man füreinander, für das Leben des anderen verantwortlich ist. Ja, selbst wenn der, weil sie eine einfache Tiefe für sich macht nur, ja. Da kann alles möglich passieren. Ich habe schon alles Mögliche erlebt, was da unten schief gehen kann.
Nenn mal ein paar Beispiele.
Da verheddert sich die Lanyard unten an diesem Stopper oder sonst wo, weil das kein ordentlich gut gebautes System ist oder was auch immer. Kann ja immer irgendwas sein. Dann kämpft er da unten, kriegt erstmal seine Lanyard nicht los, hat Stress. Dann entscheidet er sich, hochzutauchen, während die Lanyard aber noch unten verheddert ist. Das bedeutet, er zieht das komplette Grundgewicht, ja, das eigentlich dieses Hauptseil unten hält, mit sich hoch.
Das können 5, 6, 7, 8 Kilo sein.
Ja, das können auch mal, wenn jemand, weiß nicht, zum Beispiel Free Immersion macht, können das auch 10, 12, 14 Kilo sein, die da unten dranhängen, ja. Und wenn du dann so viele extra Kilos mit hochschleppst, dann ist einfach die Gefahr eines Blackouts, egal ob das jetzt für den eigentlich eine komfortable Tiefe war, extrem hoch. Und wird wahrscheinlich auch passieren. Und wahrscheinlich schafft es der, wenn nicht mit diesen 12 Kilo bis zur Oberfläche. Und da muss man einfach man muss darauf vorbereitet sein, dass was schiefgehen kann.
Und jetzt sprichst du viel von Vertrauen, was man da braucht unter den Sicherheitstauchern, auch unter den verschiedenen Athleten oder Athletinnen. Ich weiß aber, dass es da auch ein Thema gibt, was immer dominanter wird, was eher wenig mit Vertrauen zu tun hat, sondern mit unfairem Sportsmanship. Doping. War mir gar nicht bewusst, dass das im Freitauchen so ein Thema ist.
Ich glaube, Doping ist tatsächlich in jedem Sport ein Thema. auch im Breitensport ein Thema. Also man muss ja zum Beispiel nur auf Breitensport Radfahren gucken. Ich möchte gar nicht wissen, was die sich da alle reintun. Allein im Fitnessstudio.
Oder Fußball.
Oder Fußball. Also, und dann ist es kein Wunder, dass das auch im Freitauchen wahrscheinlich auch schon relativ lange praktiziert wird.
Ich glaub, wie kann man sich da dopen? Was sind die...
Also viele Dinge, die jetzt auch in anderen Sportarten, so in Ausdauersportarten funktionieren würden, wie EPO zum Beispiel, würden natürlich auch funktionieren bei uns. Ne? Also es gibt auch natürlich andere Mittel, die bei uns im Freitauchen helfen. Gewisse Psychopharmaka, Benzodiazepine, alle möglichen Beruhigungsmittel. Weil du dann eben weniger Körperanspannung hast, weil du dir weniger Sorgen machst, weil du mit einem positiveren Mindset in den Tauchgang gehst. Ja, da gibt es alle möglichen Mittelchen für. Und die sind halt jetzt lange auch eine Grauzone gewesen. In dem Sinne, wenn du jetzt 100 Meter sprinten willst bei Olympia, hilft dir das halt nicht. Ja? Deshalb war das eigentlich nicht auf den offiziellen WADA-Listen der verbotenen Stoffe.
Also WADA ist die World Anti-Doping Agency. Genau. Und die haben so eine Liste, wo Substanzen drauf sind. Aber Freitauchen ist ja so ein nischiger Sport, dass viele der Substanzen, die zwar für die Goldmedaillen in Olympia relevant für einen Freitauchsport gar nicht so relevant sind.
Ja, und um da halt dann, also du kannst für Sportarten quasi auch neue Stoffe aufnehmen, die würden dann, da würde dann die Liste erweitert, Freitauchen zusätzlich verboten, folgende Stoffe. Und das muss jetzt halt mit all diesen Stoffen, die da gerade im Umlauf sind, passieren, aber der Prozess dahin ist halt leider relativ langsam. Also eine der beiden Agencies, also die CMAS, hat schon gesagt, Benzodiazepine sind komplett verboten, haben jetzt auch bei der WM tatsächlich darauf getestet, was schon mal ein Schritt vorwärts ist. Aber das Problem ist, es hilft dir auch, wenn du es im Training nimmst. Weil du im Training dann schon mal meinetwegen die 100 Meter gemacht hast und dann dieser mentale Block, oh, 100 Meter, das ist so eine große Zahl, dadurch zum Beispiel schon wieder abgebaut hast. Ja, also viele Dopingmittel, selbst wenn du sie dann im Wettkampf nicht nimmst, helfen trotzdem im Training. Und wir haben kaum Trainingskontrollen. Wir haben keine Blutpässe, in denen auch sowas wie EPO mal entdeckt werden könnte. Es ist halt noch relativ random, was da eigentlich an Tests passiert, würde ich sagen. Ja, bei WMs die ersten drei plus irgendwie ein paar ausgewählte werden schon jedes Mal getestet. Aber ein WM ist halt nur so ein kurzer Zeitpunkt. Man halt
das
auch
ist ja das Gleiche auch mit Steroiden oder mit menschlichen Wachstumshormonen im Gewichtheben oder anderen Sportarten. Wenn du das Training verbessern kannst und du kannst über 3, 4, 5, 6 Monate einfach 20% mehr trainieren, 20% besser regenerieren und 20% weniger Verletzungen haben, dann spielt am Ende die 4 Wochen vor der WM selber, spielen da eigentlich gar nicht mehr so die riesen Rolle. Jetzt die wichtige Frage. Wenn ich mich so zurecht, und das ist wirklich nur so Behind-the-Scenes-Eindrücke, ich war nie in dieser Szene wirklich drin. Ich habe mit ein paar Leuten trainiert, die an der Weltspitze waren. Aber mein Eindruck damals war, dass vielleicht so um 2008, 2009 und 2010 es vielleicht Leute gab, die da mal experimentiert mit haben, etc. Aber ich hatte das Gefühl, dass noch bis weit in die 2010er hinein du auch noch in einem Sport sein konntest, wo es möglich war, clean eine Weltleistung zu bringen. Was hat sich da geändert und was hat das geändert mit deinem Blick auf den Sport und deiner Ambition, daran teilzunehmen?
Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das so auch durchaus noch so bis Ende der 10er Jahre, so 2019 vor Corona-Zeit quasi, dass es da auch noch relativ wenig verbreitet war. Es wird sicherlich ein paar Leute gegeben haben, die das gemacht haben, aber es wurde halt im Internet nicht so verbreitet und die Leute waren sich nicht darüber so bewusst, auch nicht in der Breite, was da vielleicht noch an Mittelchen irgendwie verfügbar ist. Ja? Oder sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das fürs Freitauchen doch so eine hohe Relevanz haben könnte. Es gibt natürlich die Gerüchte über Leute, die es angeblich schon genutzt haben. Es gibt aber auch Leute, die auch damals schon überführt wurden mit dem einen oder anderen Mittelchen. Ich glaube, so richtig groß geworden ist dieses Thema erst in den letzten 5, 6 Jahren, wenn ich so insgesamt gucken würde, weil einfach das Freitauchen mehr Aufmerksamkeit bekommt medial.
Viel mehr Aufmerksamkeit.
Ja, viel mehr Aufmerksamkeit. Wir haben halt das Dive-Eye, was ein Segen ist, weil wir plötzlich diese Unterwasserdrohne haben, wo wir sehen können, wie die Tauchgänge sind. Ja? Früher wäre das unmöglich gewesen, das zu sehen, was ich da gemacht habe. Ja? Da hättest du an der Oberfläche gesessen, da taucht einer ab und kommt irgendwann wieder. Und der Rest, ja, keine Ahnung. Ja, also es war sehr unattraktiv, das damals zu gucken. Und jetzt hast du diese spektakulären Bilder von unter Wasser. Was natürlich bedeutet, dass dann auch mehr Geld in dem Sport ist. Ja, und so hat sich das dann nach und nach einfach entwickelt, dass es für Leute zu einem Punkt, glaube ich, auch kam. Ich glaube, für die einen geht es ums Ego. Ja, warum? Sie wollen dann einfach, weiß nicht, gewinnen und nehmen Mittelchen. Weil ich würde mich nicht drüber freuen zu gewinnen, wenn ich weiß, dass ich gemogelt habe, aber jedem das eine.
Aber es gibt doch auch Mittel, wo du gesagt hast, die sind noch gar nicht auf einer Liste. Also gibt's, du hast ja gesagt, es ist ein Graubereich.
Ja. Und da, aber sie machen trotzdem abhängig, sind trotzdem Leistungssteigern. Ja. Und das ist halt das Problem. Ja. Ne?
Also man hört schon, glaube ich, die Position raus. Trotzdem will ich jetzt diese Frage mal stellen. Wie versucht warst du denn, auf jetzt rückblickend, vielleicht doch auch mal die ein oder andere Grauzone zu nutzen? Vielleicht, weil du gesehen hast, andere machen es auch, es ist gar kein fairer Wettkampf, oder einfach aus dem Drang heraus, boah, ich will noch was schaffen und so wäre es leichter?
Also für mich persönlich gar nicht, weil ich muss selbst auch noch in den Spiegel gucken können und mich irgendwie ernst nehmen können bei der Sache, die ich mache. Ist vielleicht für mich aber auch einfach, diese Position zu haben, weil ich habe auch noch einen Job und Familie und, keine Ahnung, Dinge neben dem Freitauchen, über die ich mich persönlich sehr gut identifizieren kann, aus denen ich, weiß nicht, Bestätigung und Sicherheit für mich selbst ziehen kann.
Ja, und du hast ja auch alle Rekorde abgesahnt und gewonnen. Also.
Ja, ist auch natürlich schön, aber ich könnte mir natürlich denken, ja, wenn ich jetzt anfange, gewisse Mittelchen zu nehmen, dann komme ich jetzt noch tiefer und noch weiter und kann irgendwie noch mehr Fame oder so bekommen. Ist aber für mich in dem Moment ja irgendwie nie so wirklich der Antrieb gewesen. Es ist, glaube ich, aber auch schwieriger für Leute, die vielleicht im Freitauchen das erste Mal im Leben was gefunden haben, wo sie wirklich Bestätigung draus beziehen. Ich glaube, dann kann es schon sehr, sehr verlockend sein. Und zum anderen gibt es ja mittlerweile auch Athleten, die davon leben können, weil die Stipendien kriegen, Sportstipendien vom Staat zum Beispiel. Oder es geschafft haben, ausreichend Sponsoren an Land zu ziehen.
Aber sag mal,
und dann
entsteht
ein Druck. Ne?
Was macht das mit dir? Also, weil ich stelle mir das jetzt vor, das ist ein Sport, den du liebst, das ist ein Sport, der viel gekostet hat, der dir aber auch viel bedeutet. Du siehst da jetzt einen Sport, wo plötzlich du eigentlich gezwungen bist zu sagen, ich gehe jetzt hier einen unlauteren Weg, um da noch mitzuhalten. Oder ich trainiere noch härter oder ich ziehe mich zurück. Was hat das für dich gemacht, das jetzt im Grunde genommen vor diese Wahl gestellt zu werden, weil es tatsächlich jetzt gerade ein aktuelles Problem ist?
Ja, also es nimmt mir persönlich definitiv die Freude am Wettkampf. Ja? Der Vergleich mit anderen verliert für mich eben an Wert, wenn ich weiß, dass das nicht mehr auf fairer Basis passiert. Was ich aber für mich daran behalten kann, ist die Freude am Tauchen. Das ist meine eigene Verantwortung. Und ich kann ja trotzdem mich persönlich noch weiterentwickeln. Ja? Keiner nimmt es mir meinetwegen, meine Technik noch zu verbessern und härter zu trainieren und noch ein paar Meter tiefer zu kommen. Aber das mache ich dann für mich und für keinen anderen. Ja, also ich würde sagen, dieser Wettbewerb mit anderen, der wird mir immer mehr egal, weil ich es einfach schade finde und nicht mehr, ich kann ja nicht mehr sagen, wo stehe ich jetzt eigentlich im internationalen Vergleich, weil es intransparent ist.
Wir haben vorhin schon herausgefunden, dass eure Ansätze ans Freitauchen heranzugehen etwas unterschiedlich sind. Lukas haben wir gerade schon viel zu Rekorden befragt und ich glaube, da wurde klar, okay, das ist nicht seine Welt. Wie sieht das denn andersrum aus? Gerade wenn jetzt der Wettkampf für dich weniger spannend ist, dadurch, dass es da nicht mehr so ganz der faire Wettbewerb ist, da könntest du doch auch einfach sagen, weißt du das, ich lasse dieses Seil da jetzt einfach auf 100 Meter runterhängen, ist mir wurscht und ich tauche einfach mal 200 Meter weiter, weil meistens hängen diese Seile an ja wunderschönen Orten und gehe ins Korallenriff und mache jetzt mal den Lukas und genieße einfach die Tiere, die dort sind und ähnliches. Ist das was dich reizt?
Da müsste sie eine viel schlechtere Technik für erwerben.
Nein, das ist natürlich für mich auch extrem reizvoll und das ist natürlich, was für mich der nächste Schritt ist. Ja, ich habe all diese Fähigkeiten erworben und kann die natürlich auch dafür einsetzen, wunderbare Abenteuer jetzt unter Wasser zu erleben, die abseits des Seils passieren. Und tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere fürs nächste Jahr geplant, wo ich ins Wasser möchte. Und auch hoffentlich die schöne Tierwelt da zu sehen bekomme. Zumindest solange sie da auch noch zu sehen ist. Weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass es da draußen immer leerer wird.
Das stimmt, ja. Ich muss ja leider bei einer Sache widersprechen. Und zwar, wir machen zwar unterschiedliche Disziplinen, aber ich glaube, dass der Ansatz, mit dem wir da herangehen, exakt der gleiche ist. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass wir gleiche Instruktoren geteilt haben oder dass wenn man versucht, extreme Sachen zu machen, man dann irgendwann einen gesunden Weg damit finden muss oder einen sehr ungesunden.
Ich glaube, letzteres.
Ja, ich glaube auch. Mit Dankbarkeit heranzugehen und dass es um die Entspannung geht und einen Flow mit der Umgebung zu haben, das ist nicht nur der einzige Weg, langfristig am Rande des Möglichen zu arbeiten, sondern ist auch der einzige Weg, Spaß an dem Ganzen zu behalten und nicht verbittert zu sein. Wie viele Leute haben wir kennengelernt, ob das jetzt Tauchen mit Haien oder Speerfischen, Naturschutz oder Rekordetauchen ist, die im Grunde genommen mit Mitte 40, Mitte 50 so erreicht haben, dass sie davon leben können, im Wasser zu sein und entweder Leuten das beibringen oder Rekorde brechen. Und das ganz häufig ist, dass diese Leute keinen Spaß mehr am Tauchen haben, sondern irgendwie verbittert sind, verkantet. Und ich muss sagen, egal was für ein Tauchgang ich heute, du hast das eben gesagt, dass wenn Strömung kommt oder irgendwas Negatives am Tauchplatz stattfindet, manchmal, wenn ich unten in der Biscaya bin oder wir sind wieder in der Bretagne in kalten Gewässern und ich kriege Seekrankheit, ich werde ganz selten seekrank. Und dann kriege ich Seekrankheit, dann ist es kalt, ich fange an zu zittern, irgendwie juckt der Anzug auf der Haut und dann kommt irgendwann so dieses menschliche Hoch, dass man so denkt, so, boah, ich bin gerade genervt davon. Und das ist immer der Moment, wo man das in dem Moment gehen lassen muss und sagen muss, wie viele Leute würden gerade dafür töten, hier beruflich im Wasser zu sein, die Sonne scheint, du bist im Wasser, okay, die ist ein bisschen schlecht, aber mein Gott, kleiner Fitnesskotzer und dann geht das schon wieder. ja. Ich glaube, wenn man das findet, dann kann man in dieser Schwerelosigkeit da unten, egal wo man auf der Welt ist, immer was finden. Deswegen glaube ich, hast du das mal zwischendurch verloren? Also gab es mal Phasen, wo du gestruggelt hast, das wieder zu finden?
Was schwierig ist, sind für mich diese langen Winterphasen, in denen ich halt nicht zum Tieftauchen komme, sondern all dieses Aufbautraining mache auf die Saison hin, was teilweise einfach richtig harte Arbeit ist und der nächste Tieftauchgang ist 6 Monate weit weg. Das ist schon schwierig. Also das ist dann, ja, am Ende auch natürlich ein hart erarbeiteter Erfolg, den man da am Ende hat, ne? Weil du wirklich eine lange Durststrecke hast, wenn du nicht den Luxus hast, das ganze Jahr über Meer zu leben. Ne? Dann musst du halt durch diese Phase halt durch. Aber ich wollte noch sagen, dieses Thema Dankbarkeit, ne? Das habe ich halt auch extrem oft, weil das, was ich da mache oder das, was du da machst, das ist ein enormes Privileg, das überhaupt machen zu können. Also es ist auch ein hart erarbeitetes Privileg. Ja, wir haben viel dafür getan, dass wir das können. Aber in dem Moment, wo wir das ausüben, da zählt so viel dazu, dass das überhaupt machbar ist. Bei mir sind es halt im Wesentlichen auch die Sicherungstaucher, ja, die teilweise ihren Urlaub dafür opfern, um für ein eigentlich nicht vorhandenes Gehalt, in der Regel nur Kost und Logis, mir da das Leben zu retten im Zweifel, ja. Also das ist einfach, wenn sowieso Leistungssport ist eine sehr egoistische Veranstaltung, ja. Wem dient denn das, ja? Im Ende dient das nur meinem Spaß. Ja, dann habe ich aber bitte auch Spaß zu haben, ja. Also wenn man schon selber so viel dafür opfert und andere so viel für einen tun, dass man das machen kann, ja, dann soll man doch bitte da Spaß bei haben. Das wäre so mein Ansatz dafür.
Ja, was ich damals aus dem ersten Kurs mitgenommen habe, waren die zwei Sachen. Nummer eins war niemals alleine tauchen, ja. Und Nummer zwei immer Spaß haben. Ja.
Und keins von beiden sollte man vergessen und tun die Leute leider häufig.
Ja, ja. Und wir sehen sogar ganz viele Leute, die in der Weltspitze sind, die 20 Jahre lang unterrichten, niemals alleine tauchen und dann plötzlich erwischst du die, wie die anfangen alleine zu tauchen, weil sie glauben, da drüber zu sein. Und deswegen ist diese Verbundenheit mit den Sicherheitstauchern, Dankbarkeit zu haben und auch entspannt zu sein, so wichtig, damit man eben nicht irgendwann sich zu viel zutraut, sondern...
Es hat schon die Besten der Welt erwischt, ne? Ja. Also das ist halt schon krass.
Ja, der Sport hat viele Leute verloren und wenn man das...
Unnötigerweise verloren. Ja.
Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es das erste Mal, dass dieser Sport so populär ist, durch Avatar, durch Mermaiding, durch Personen wie Jenny, auch andere in Deutschland. Und das birgt natürlich die Gefahren auch, dass Leute das nicht verantwortungsbewusst betreiben. Und ich glaube, alles, was du machst, was ihr macht, ist, glaube ich, am besten immer durch diese Linse Sicherheit und Dankbarkeit.
Ne? Ja, und vor allem auch das Pooltraining. Ne? Das unterschätzen die Leute. Die sagen, ja, da ist ja irgendwo ein Schwimmmeister. Ja, aber der hat halt auch auf 20, 30 andere Leute zu gucken im Zweifel. Ne? Also auch im Pool alleine die Luft anhalten, ist eine äußerst blöde Idee.
Was mich noch total interessieren würde, ist auf ganz persönlicher Ebene und außerhalb des Wassers. Also wir haben ganz viel jetzt gelernt, was es braucht, um freizutauchen, welche Grundsätze dahinter stecken, um das sicher zu machen, welche Grundsätze dahinter stecken, um auch Rekorde jagen zu können. Da frage ich mich doch, das muss euch ja auch als Persönlichkeiten extrem geformt haben. Und da würde mich interessieren, was würdet ihr sagen, sind so die allergrößten Benefits, die vom Freitauchen ins normale Leben überspringen?
Okay, ich kann ja mal einen Aufschlag machen.
Du musst noch nachdenken.
Dann denkst du noch mal nach in der Zeit. Für mich ist es dieses Thema, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch auseinandersetzen zu müssen, um Fortschritte zu machen. Also ich habe mich durch das Freitauchen so viel besser kennengelernt, in dem Sinne, was macht mir da draußen eigentlich Angst? Was sind eigentlich meine Erwartungen? Wo kommen die her? Was tut mir gut? Was macht mir Spaß? Also solche Fragen, glaube ich, die stellen wir uns im Alltag viel zu wenig, weil wir wie so Roboter zum Job rennen und dann hierhin und dann dorthin. Und da einfach auch mal innezuhalten und zu sagen, was macht das mit mir? Tut mir das gut? Und was tut mir überhaupt gut? Ich glaube, das war eine Sache, die mir das Freitauchen auf jeden Fall gegeben hat, womit ich mich viel beschäftigt habe und mich definitiv zu einem glücklicheren Menschen gemacht hat.
Ich versuche mal in die gleiche Kerbe zu schlagen. Du kannst nur, wenn du in Tune mit dir selber bist, und das ist die Technik, das ist deine mentale Welt, das sind deine Werte, das ist die Dankbarkeit, das ist dein Team. Nur wenn diese ganzen Faktoren stimmen und du es geschafft hast, im Rahmen dessen, was das Wasser dir erlaubt, dich sicher und respektvoll zu bewegen. Wenn das gegeben ist, dann hast du Spaß und dann klappt das. Dann kannst du lange unter Wasser bleiben. Und bei einem Menschen wie mir, der sehr viel pushen wollte, der sich auch manchmal überschätzt hat, manchmal auch in so einer jugendlichen Arroganz gedacht hat, dass man das erkämpfen kann, Freitauchen im Vergleich zu Boxen, Sprinten, vielen Sportarten, wo es darum geht, Energie zu entladen, alles zu geben und manchmal auch über die Grenzen hinaus. All das nimmt das Wasser weg. Also beim Freitauchen geht es darum, sozusagen diesen Flow zu finden. Das führt dazu, dass ganz viele Menschen unterschiedliche Sachen darin finden. Also du kannst mich jetzt fragen, was das für mich bedeutet und Jenny. Und dann fragst du 100 weitere und dann gibt es welche, die sagen...
Aber ich habe dich gefragt. Sag mal, was ist es bei dir?
Bei mir... innere Ruhe finden, nicht mehr diesen inneren Dialog haben, wo man mit sich selber spricht oder über das Nächste nachdenkt, sondern im Moment sein, präsent zu sein und zwar nicht mit einer Erwartungshaltung, sondern gehen zu lassen. Und dadurch, dass man diesen Atemreiz, der da immer gegen ankämpft, man ist gerade angekommen, dann macht das so und du hast eine starke Kontraktion, die ich früher auch hatte. Wenn man lernt, damit umzugehen, wie das hochkommt und sozusagen wie so ein Geist den Körper übernimmt und dir so ein Panikumhang irgendwie umlegt, das überträgt sich ins normale Leben. Und wenn ich heute im Alltag bin und da ist was hektisch oder es läuft was nicht gut, dann gibt es zumindest mehr Situationen, bei denen ich merke, es kommt hoch, ich lenke es, ich kann damit umgehen, ich flow damit, als dass ich wie so ein Stromberg-Choleriker dann irgendwie mich aufrege oder sauer bin oder sowas.
Ja, das ist ja genau dieser Sinn der Achtsamkeit, ne? Zu merken, was da hochkommt. Ja, dem nicht mehr ausgeliefert zu sein, den Emotionen, die dann da gerade irgendwie kommen wollen, sondern sie zu spüren, zu merken, was es mit mir macht und dann gegebenenfalls auch eine Entscheidung zu treffen, nee, das ist eine Reaktion, die ich jetzt nicht möchte. Ja, das ist ein Beispiel, das ich super gerne gebe, ist das mit im Stau sitzen. Ja. Ich kann mich da tierisch drüber aufregen, mich stressen, dass ich jetzt gleich irgendwo zu spät komme. Hilft aber nichts, das ändert überhaupt nichts an der Situation, wenn ich auf diese emotionale Art und Weise reagiere. Ja, ich kann mich dann einfach entscheiden, das zu akzeptieren, ins Hier und Jetzt zu kommen, ja, und zu sagen, ja, ist jetzt so. Und vielleicht auch was Besseres draus zu machen. Ja. Eine Atemübung zu machen, ja, einfach irgendwie runterkommen oder einfach mal rausgucken, welche Vögelchen da gerade fliegen, sich über die Sonne oder die Wolkenformationen freuen, die man gerade da zu sehen bekommt. Ja. Ich habe halt in jeder Situation die Chance zu entscheiden, möchte ich sie negativ oder positiv erleben. Ja, oder eine andere Sache, die ich auch immer gerne sage, was mir auch im Alltag extrem hilft, wenn ich mich mal wieder darüber aufrege, dass jemand irgendwie etwas auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hat, ja, was mir nicht passt. In der Regel will er das ja gar nicht, um mir zu schaden. Ja, also muss ich dann da auch nicht so negativ darauf reagieren, sondern eher mit Mitgefühl vielleicht. Dann tut es mir für ihn leid, dass er keine andere Handlungsoption gefunden hat als diejenige. Ja. Oder wenn es tatsächlich böswillig gemeint war, dann will ich auch nicht negativ reagieren, weil dann hat er ja gewonnen. Wenn ich mich dann auch noch schlecht fühle, dann hat er gewonnen. Also
ich glaube, der Grund, wieso man das beim Freitauchen erzwungen wird, das zu lernen, ist folgender. Wir sind heute ständig am Telefon. Alle von uns. Es gibt ganz wenig Leute, die von diesem Algorithmus wegkommen. Und wir alle, oder nicht alle, aber viele, versuchen daran zu arbeiten, einen gesunden Umgang mit Medien zu haben. Wenn ich im Stau sitze, das Radio an. Wenn ich woanders bin, Fernseher an. Wir haben heutzutage, gibt es eine Dauerbeschallung von Geräuschen. Was ich am Freitauchen schätze, ist, es gibt kaum Sportarten, wo du für 3 oder 4 Stunden, ohne was zu verbalisieren, ohne verbalen Input aufnehmen zu müssen, keine Musik, keine Beschallung, keine Screens, du bist einfach nur im Moment. Selbst wenn du eine Stunde meditierst, gibt es irgendwann, und das ist einer der Gründe, wieso ich es nicht mehr ganz häufig mache, wenn du dann irgendwann auf deinen schmerzhaften Füßen sitzt nach 45 Minuten und du hörst dann doch irgendeinen Wellensittich vom Nachbarn, der fängt an zu kratzen, zumindest bei mir hinten im Schädel. So. Und beim Freitauchen ist halt das Schöne, wenn du einen Korallenriff hast oder kleinen Plankton, das Wasser ist meistens so ein friedliches Element, dass es vollkommen okay ist, manchmal auch 6, 7 Stunden komplett lautlos zu sein.
Also du erfährst dich selbst halt auch wieder. Ne? Du bist nicht immer dabei, anderes zu erfahren, was irgendwie außenrum passiert, sondern du kriegst wieder diese Verbindung zu dir selbst. Was passiert in mir selbst? Physiologisch, ja, aber was passiert auch mit mir mental, wenn ich ins Wasser gehe und die Luft anhalte? Und man hat eben nicht diese Ablenkung, sondern, also für manche ist es vielleicht auch eine furchtbare Vorstellung, mit sich allein zu sein, aber irgendwann ist das eine sehr befreiende Geschichte, wenn ich lerne, mit mir selbst zu sein und mit mir selbst in Ruhe zu sein, dass ich nicht in jedem Moment irgendeinen Input brauche. Ich kann auch an der Bushaltestelle stehen und einfach in die Gegend gucken, ja. Also ich muss da nicht auf dem Handy rumdaddeln, ja. Ich muss nicht gerade telefonieren oder so, ne? Sondern ich kann einfach auch mal da sein.
Ja. Wir haben noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Nee, gar nicht. Entweder-Oder-Fragen habe ich schon.
Wollen wir sagen, kommen da noch mehr? Schade.
Wir haben noch ein paar Halbsätze für dich vorbereitet.
Oh, Halbsätze. Ei.
Und da kannst du gerne dann vervollständigen, was dir in den Sinn kommt. Etwas, das mir Angst macht, ist?
Gewalt.
Gewalt.
Unkontrollierte Gewalt.
Wie kommst du darauf? Ist es was, das du erfahren hast?
Nee, einfach generell. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel in der Weltpolitik mental unterwegs, weil da gibt es gerade viele Dinge, die mir Angst machen, weil eben, was ist Gewalt? Ja, da hat jemand Handlungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, mein Leben zu beeinflussen auf eine Art und Weise, wie ich es nicht möchte. Und das macht mir halt Angst, dass da gerade sehr viele Dinge weltweit passieren, auf die ich keinerlei Einfluss nehmen kann, die aber mein Leben enorm beeinflussen können. Also das jetzt mal im global-galaktischen.
Im global-galaktischen Sinne. Gibt es ein Feld, wenn es jetzt um Gewalt geht, der für uns lokaler relevant ist oder der, ich sag mal, dir im Alltag oder im Sport wichtig ist?
Vielleicht. Also das Wort Gewalt ist da vielleicht ein bisschen groß, aber es ist halt durchaus auch strukturelle Gewalt. In dem Sinne, wenn ich zum Beispiel noch aufs Arbeitsleben gucke, ja, wo viele Frauen durch gewisse Dinge einfach noch benachteiligt sind, ja, dass es eben immer noch dieses Vorurteil gibt, ja, die kriegt jetzt dann bald ein Kind und deshalb können wir die nicht in die Führungsposition packen. Dann hat sie ein Kind, aber dann hat sie keine Zeit für die Führungsposition, auch wenn sie wieder da ist. Ja. Wir sind da sehr, sehr viel besser geworden. Aber das steckt zum Teil noch so tief in den Köpfen. Und jetzt war ja gerade diese Diskussion über dieses Ritual in Borkum, wo ich mir auch so denke,
ja, stimmt.
Wie kann sowas in der heutigen Zeit eigentlich noch akzeptiert sein? Ja? Da muss so viel sozialer Druck auf den Menschen in dieser Stadt, in diesem Dorf, auf dieser Insel herrschen, dass sie sich daran beteiligen, weil sorry, keine Frau lässt sich freiwillig grün und blau prügeln. Das kannst du mir nicht verraten, wenn da nicht irgendwie der Druck von der ganzen Insel drauf liegt. Und sowas finde ich auch echt traurig.
Ja. Ich glaube, dass das besonders für unseren Bereich anspricht. Also Freitauchen vielleicht nicht so ganz, aber das Tauchen allgemein und auch die Ozean-Naturschutzszene. Ich möchte jetzt nicht für alle Sportarten generalisieren und ich möchte auch niemanden unter Generalverdacht stellen. Aber das, was ich in den letzten besonders 4, 5 Jahren erlebt habe aus dem Bereich Tauchtouristik, teilweise auch aus dem Bereich Tauchveranstaltungen und auch im Forschungsbereich, ist schon, dass Frauen dann lange, lange Zeit benachteiligt wurden. Da ist jetzt gerade eine starke Änderung drin. Und ich glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle in Nischenbereichen schon so einen Umschwung wieder hat, ne, dass es in das andere Extrem geht. Aber tendenziell sind Frauen da nicht nur benachteiligt, sondern wir haben auch ein Problem mit Gewalt und sexualisierter Gewalt, weil wir mit dem Ozean, ich weiß, ich bin ja bei Gott kein Experte, das ist einfach nur meine persönliche Beobachtung, manchmal das Problem haben, dass man auf Tauchbooten isoliert ist oder in entfernten Orten irgendwo isoliert ist, vielleicht auch an Orten, wo ich sage jetzt mal, Polizeipräsenz oder Autoritäten nicht so drin sind. Das ist alles so, ja, man ist eigentlich sein eigener Chef auf der Insel und so weiter. Und da habe ich schon die letzten Jahre, also wirklich Horrorgeschichten, wirklich ganz, ganz schlimme, traumatisierte Menschen, Erlebungen irgendwie mitbekommen, wo Frauen sich uns oder mir anvertraut haben und gesagt haben, da sind ganz schlimme Sachen vorgefallen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen teilen, wie du da drauf blickst und inwiefern das ein Problem ist.
Ja, also ich würde sagen, ich habe da das Glück, dass ich es persönlich noch nicht in so einem Ausmaß erleben musste. Aber ich kenne natürlich auch Geschichten aus dem Tauchumfeld, weniger, aber auch eben aus anderen Sportarten. Ja, da ist ja auch immer, also die Gefahr entsteht ja dann, wenn du keine Handlungsfreiheit mehr hast. Ne? Auf so einem Boot wird sie halt deutlich beschränkt, weil du nicht einfach fliehen kannst, ja, aus der Situation. Du hängst da halt fest. Aber auch in Abhängigkeitssituationen, ja, und die kann schon entstehen zwischen einem Instructor und der Tauchschülerin zum Beispiel, ja. Da ist es zwar vielleicht leichter, dann einen anderen Instructor noch zu finden und zu sagen, ich mache woanders meine Ausbildung fertig, aber es ist halt schon so ein erstes Abhängigkeitsverhältnis, wo das entsteht und was natürlich dann auch da gewisse Gefahren bergen kann. Ne? Da muss man, glaube ich, auch schon noch drauf achten.
Ja. Nächster Halbsatz. Ein Rekord, der mich noch reizt, ist?
Ich habe gerade keinen konkreten Rekord, den ich irgendwie angehen würde. Nee. Vielleicht mal mehr Kilometer mit dem Rad schaffen. Das wäre noch was, das kommt manchmal zu kurz.
Mein größtes Vorbild ist?
Ich habe nicht das eine größte Vorbild. Ich habe aber Menschen, die für mich Dinge mitbringen, die ich total beeindruckend finde. Auf die eine oder andere Art und Weise, weil die was Großartiges erreicht haben oder weil die einfach einen Charakterzug mitbringen, den ich sehr beeindruckend finde. Also nicht eine spezielle Person.
Also bist du mehr von Menschen aus deinem persönlichen Leben beeindruckt, als jetzt von irgendwelchen Freitauchern, die irgendeine Tiefe gebrochen haben?
Definitiv, weil auch Freitaucher, die große Tiefen erreicht haben, nicht immer tolle Menschen sind.
Die Ausnahme
so bestätigt die Regel.
Ja. Mein größter Erfolg ist?
Mein größter Erfolg? Dass ich kann sagen, dass ich ein sehr glückliches Leben führe. Oh, da gehört mein ganzes Leben dazu. Ne? Also Menschen, die auf mich Einfluss hatten, was meine Familie mir möglich gemacht hat, was ich mir selbst erkämpft habe, die Menschen, die mich rundherum supportet haben. Also, dass ein Mensch glücklich wird, ist ja meist auf viele Faktoren, glaube ich, zurückzuführen. Da muss viel zusammenzukommen.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns einen so detaillierten Einblick in das Freitauchen gegeben hast und alles drumherum, was es für dich ausmacht, was dich dahin gebracht hat, woher du kommst und so weiter und so fort. Ich fand das super, super spannend und deswegen vielen lieben Dank, Jenny, dass du heute hier was so viel Zeit mitgebracht hast. Hat richtig Spaß gemacht.
Das war der Ocean Talk mit Jennifer Wendland. Und falls ihr euch das Ganze nochmal anschauen möchtet oder jetzt doch Interesse daran habt, genaue Details über ihren Weltrekord-Tauchgang nochmal nachzuvollziehen, dann kann ich euch die Ocean Talk-Folge auf YouTube wirklich nur ans Herz legen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist Jennys Aussage, Entspannung und Flow sind der einzige Weg, um erfolgreich zu sein und vor allem auch den Spaß zu behalten. Das finde ich immer wieder spannend. Ich interviewe ja hier häufig Leute, die recht erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und ein absoluter Key-Faktor ist es doch, dass die Begeisterung, die einen oftmals dahin gebracht hat, das zu tun, auch erhalten bleibt. Ja, und vielleicht ist das Freitauchen so eine Sportart, die einen fast dazu zwingt, sich zu entspannen und mit dem Flow zu gehen. Zumindest, wenn man von diesem Doping absieht. Und deswegen bin ich da sehr glücklich, dass das für Jenny überhaupt keine Option ist. Ganz im Gegenteil, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wenn sie diesem Rekordtauchen jetzt immer mehr den Rücken zuwendet, was sie mit ihren Skills unter Wasser sonst noch so erleben kann. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.